Von Herzen will ich den Herrn preisen, unter denen, die zu ihm halten, inmitten der Gemeinde. Wie gewaltig sind die Taten des Herrn. Alle, die Freude an ihn haben, denken ständig über sie nach. Sein Tun ist voller Hoheit und Pracht. Seine Gerechtigkeit hat immer für immer Bestand. Er selbst hat Gedenktage gestiftet, damit seine großen Taten nicht vergessen werden. Voll Güte und Erbarmen ist der Herr. Alle, die ihm gehorchen, macht er satt. Niemals vergisst er seinen Bund mit ihnen. Er zeigt seinem Volk, wie mächtig er ist. Er gab ihm die Länder anderer Völker. Was er tut, ist zuverlässig und richtig. Seine Gebote verdienen Vertrauen und für alle Zeit stehen sie fest. Sie sind genau und treu zu befolgen. Der Herr hat sein Volk befreit und sein Bund mit ihm geschlossen, der für immer gilt. Heilig und ehrfurchterbietend ist er. Den Herrn stets ernst zu nehmen, damit fängt alle Weisheit an. Wer es tut, beweist Verstand. Der Ruhm des Herrn hört niemals auf. Und wir wollen ihn jetzt loben und preisen. Amen. Immer ist heute Gleichberechtigung. Aber vorher wollen wir Gott danken für den Tag, der hinter uns liegt jetzt schon. Und für die Woche. Und danke für heute Abend, dass wir uns hier im Namen Jesus versammeln dürfen. Ich freue mich, heute hier zu sein, um mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und daraus zu lernen, ich habe in meinem Leben viele falsche Entscheidungen getroffen, viele Fehler gemacht, heute noch. Aber jetzt weiß ich, Gott hat mich mit viel Geduld und Seile der Liebe herangezogen ins Licht und segnet mich und meine ganze Familie. Und deswegen freue ich mich so sehr und bin Jesus, mein Herrn, so dankbar. Halleluja. Amen. Meine Frage war häufig, warum hat Gott uns geschaffen? Was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens? Hat er die Frau für etwas anderes geschaffen als den Mann? Deswegen wollen wir uns heute mal Gedanken machen über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gleichberechtigung heißt Gleichstellung, politisch und rechtlich von Mann und Frau. Das heißt, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entfalten. Es ist bei uns aber erst hier 1957 als Gesetzesvorlage und 1958 als Gesetz festgehalten worden. Ist also noch gar nicht so lange her. Gott hat aber das schon von Anfang an geplant. Er hatte schon in der Schöpfungsgeschichte. Im 1. Mose 1, 26 bis 31, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, füllt die ganze Erde und nimmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf Erden leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. So geschah es und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Hier beginnt schon die Gleichberechtigung. Gott wies den Mann und die Frau gemeinsam an, über die Erde zu herrschen. Über die Erde. Wie sieht es jetzt aus? Wirst du dein Leben immer noch so dahin plätschern lassen? Wie gehst du durch dein Leben? Wirst du gelebt von anderen? Ziellos? Anstatt selber zu leben? Ein selbstbestimmtes Leben? Oder hast du dich in die Hände Gottes fallen lassen? Was ist ein zielloses Leben? Das heißt, du lebst, aber du tust nichts Richtiges. Zum Beispiel, wenn wir in unserer Seniorengruppe sind Und Winfried spielt da mit denen Dart. Und dann nimmt er den Pfeil, ausholen und lässt einfach los und hofft, dass er das Ziel trifft. Aber was ist, wenn die Zielscheibe nicht da ist? Wenn er nicht das Ziel sieht? Und wenn du kein Ziel vor Augen hast, was du treffen willst, was hat denn das für einen Sinn? Gott, unser Vater, hat das Gesetz festgelegt und Sonne und Mond und alle Himmel und Gestirne und Erde gehorchen sein Wort. Gottes Wort hat Macht und Kraft. Und wenn Gottes Wort was ausspricht, so ist es festgelegt. Es ist auch festgelegt, es unterliegt keiner Veränderung mehr. Nicht heute so und morgen so. Er wacht nicht jeden Morgen auf und schafft die Erde neu. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unser Ebenbild. Mann und Frau schuf er im Bilde Gottes. Er hat nicht nur die Männer im Bilde Gottes geschaffen und hat die Frauen ausgelassen. Nein, er hat uns beiden geschaffen in seinem Bild. Nicht nur auf diese Erde sagen wir, du siehst dem Vater ähnlich oder du siehst die Mutter ähnlich. Wir alle haben ein Monogramm im Herzen von Gott. Der Mann hat das Männliche von Gott in sich und die Frau die weibliche Seite. Wir Frauen sind also keine Fehler. Wir sind auch nicht zweite Klasse. Amen. Amen. Gott schuf die Frau aus Adams Seite heraus. Er stellte sich nicht vor Adam, er stellt sich auch nicht hinter Adam, sondern er stellte die Frau neben Adam, damit sie im Glauben neben Adam fähig wird, Partner zu sein, das Reich Gottes zu verbreiten und über die Erde zu herrschen. Gott hat uns als Einheit geschaffen. Er hat uns nicht für Unabhängigkeit geschaffen. Er schuf uns nicht, dass Männer und Frauen getrennt voneinander leben sollten. Er schuf uns nicht, dass Männer Frauen nicht mögen oder dass Frauen Männer nicht mögen. Er schuf die Frau nicht geringer, damit sie der Mann beherrscht. Gottes ursprünglicher Schöpfungsplan für Mann und Frau war ein gemeinsames Leben an Seite, zusammen Partner mit Gott zu sein, beide, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Gott beabsichtigte nie, dass die Frau ein Opfer sein sollte. Gott beabsichtigte nie, dass der Mann ein Feind der Frau sein sollte. Und in Sprüche 31,10 steht ein Lob für die Frauen. Eine tüchtige Frau ist das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Wow. Gott erschuf den Mann und Frau zusammen. Gott sagte zu beiden, seid gesegnet. Immer beide, nicht einer. Vermehrt euch, seid fruchtbar, besiegt den Feind und herrscht über die Erde. Er sagte zu beiden, bringt den Himmel auf die Erde. Wir sollen seinen Willen auf diese Erde bringen. Und das bedeutet nicht, dass wir uns über die Männer erheben sollten, sondern dass wir an der Seite der Männer ein Segen sein sollten. Männer und Frauen zusammen, die Gemeinde Jesu Christus, ist mit einer Armee zu vergleichen. Nicht eine Armee, die aggressiv ist, vielmehr eine Armee, die sich dafür einsetzt, die Liebe, die Güte Gottes auf der Erde sichtbar zu machen. Gott braucht in dieser Armee Männer und Frauen und junge Leute. Er braucht jeden Alters. Bei Gott gibt es keine Rente. Wir müssen bis zum letzten Tag was tun. Das gegenseitige Fingerzeigen begann mit dem Sündenfall. Adam beschuldigte Eva, dass sie ihm die verbotene Frucht zu essen gab. Wo einst Mann und Frau eins waren, sind sie nun getrennt. Seit dem Sündenfall beschuldigt der Mann die Frau. Du bist schuld. Eva gab der Schlange aber die Schuld und sie getäuscht zu haben. Gott verfluchte Satan die Schlange. Gott verdammte die Schlange, auf den Bauch zu kriechen. Gott setzte Feindschaft zwischen die Frau und der Schlange. Gott machte Kindergebären schmerzhaft und gab den Frauen ein Verlangen nach ihrem Ehemann. Aber aus einer Frau ist der Messias geboren. Ihr seht, Gott macht alles wieder gut. Erst der Sündfall mit der Eva und dann ist es aber eine Frau, die unseren Heiland geboren hat. Gott gebraucht die Frau als Pionierin auch der Errettung durch Jesus Christus, was sie geboren hatte. Gott verfluchte auch den Erdboden wegen dem Mann. Mit Mühsal würde der Mann Nahrung aus dem Erdboden hervorbringen. Wo der Mensch vorher gottzentriert war, ist er jetzt selbstzentriert. Es ist ein Geschenk, eine Frau zu sein. Gott hat die Frau absichtlich anders gemacht als den Mann. Als Frau trägst du den weiblichen Anteil. Du bist nicht weniger wert als der Mann. Wenn Mann und Frau einander lieben und im Glauben zusammenleben und Gott in der Mitte ist, dann spiegeln sie Gott wieder. Gott hat Feindschaft und Kampf zwischen Mann und Frau geheilt. Ganz gleich, was die Gesellschaft oder Familie sagt über dich, Gott hat dich in sein Königreich berufen und du bist eine Tochter von Gott. Du bist eine Königstochter. Du bist nicht zweiter Klasse, du bist nicht weniger wert. Jesus zahlte denselben Preis für Männer und Frauen am Kreuz. Und durch die Wiedergeburt sind Männer und Frauen gleichwertig vor Gott. So wie du bist, ist es vollkommen richtig. Du bist eine erstaunliche Frau Gottes. Gott hat dich wiederhergestellt und jetzt sollst du in Würde leben. Nicht länger gebeugt, nicht länger depressiv, nicht länger mit negativen Gefühlen über dich, nicht länger mit Schuldgefühlen. Erhebe dich und stehe aufrecht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Und alle Dinge sind neu geworden. Du wurdest mit einem Preis erkauft, mit dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Huch. Hört ihr auch den Ruf Gottes an euch? Hört ihr ihn gemeinsam? Hört ihr ihn? Wacht auf. Steht auf. Werdet stark in Gott. Nehmt das Wort Gottes in euch auf. Lasst uns unseren Platz einnehmen, damit wir den Willen Gottes auf der Erde ausführen. Kümmert dich, was Gott sagt? So wendet euch unserem Vater hin. Gott ist hier. Bist du bereit? Sagte immer Billy vor jeder Predigt. Ja, von was sollst du denn bereit sein? Auf das zu reagieren, was Gott tun möchte durch euch. Und hier ist eine kleine Geschichte aus der benediktinischen Tradition im Jahre 800. Da begegneten sich zwei Fische im Meer. Da sagt der eine Fisch zum anderen, man erzählt, dass es Wasser gibt. Hast du das schon gesehen? Da sagt der andere, solange ich hier umher schwimme, habe ich noch kein Wasser gesehen. Und beschließen jetzt, den weisen Fisch zu fragen um Rat, der am Meeresboden wohnt. Sag mal, kannst du uns sagen, was es mit dem Wasser auf sich hat? Da sagt der Weise, ach, ihr dummen, dummen Fische, im Wasser seid ihr, im Wasser bewegt ihr euch und alles, was ihr habt und seid, ist durch das Wasser und ihr merkt es nicht. Und dann haben die Mönche als Belehrung einen Satz rangeschrieben an sein Kloster, so lebt der Mensch in Gott und merkt es nicht. Paulus sagte in der Apostelgeschichte, in Gott leben wir, in Gott bewegen wir uns. Gott ist da und Gott ist überall. Wie der Fisch mit Wasser umgeben und ist, merkt er es nicht. Und so müssen wir es uns auch ganz bewusst machen, dass Gott da ist. Gott hat eine Bestimmung und Absicht in jeden von uns gelegt. Amen. Du hast unglaubliche Fähigkeiten, da musst du aufpassen als Frau, den Mann zu beeinflussen. Männer lieben Frauen, auch wenn sie das vielleicht nicht glaubt. Selbst wenn er sich so verhält, es wäre ihm alles egal. Frauen können Männer von Gott wegmachen oder zu Gott hin beeinflussen. Die Frauen in Salomos Leben brachten sein Herz von Gott weg. Einer der stärksten Männer, die je auf der Erde lebte, Samson, wurde von seinen Feinden durch Delia besiegt. Isabel, eine Götzendienerin, zog Ahab, einen großen König, von Gott weg. Satan weiß, wenn er Frauen täuschen und einschüchtern kann oder abergläubisch machen kann, dann wird ihr Einfluss die Männer von der Wahrheit und von Gott abbringen. Achtung, vorsichtig. Als Frau Gottes aber kannst du deinen Einfluss ausüben und deinen Mann näher zum Herrn bringen. Gott weiß, wie viel Einfluss du wirklich hast. Wenn dein Mann Gott nicht gehorcht und dient, kann dein göttlicher Wandel und deine Achtung für ihn sein Herz wieder zurück zu Gott ziehen. Gott will, dass sich eine ganze Armee von Frauen erhebt, um die Güte Gottes in ihre Ehen, in ihre Familien, in ihr Heim zu bringen. Diese Verantwortung haben wir als Frauen. Aber wir haben die Verantwortung und Entscheidung, es hervorzubringen. Wir müssen uns entscheiden dafür, es zu tun. Wir müssen in das Wort hineingehen und es kann kein anderer für uns tun. Er will, dass wir uns nach den Menschen ausstrecken. So sollten wir uns auch in der Gemeinde sammeln und eine wundervolle Gemeinschaft sein, die Gott lieben und das Ziel verfolgen, Gottes Willen auf die Erde zu bringen. Dies entspricht dem Herzen Gottes. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus freiem Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade. Amen. Wie er sie uns durch Jesus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Gott will nicht nur, dass wir errettet sind, er will, dass wir unsere Berufung leben, damit Jesus Retter und Herr aller Menschen sein kann, Mann und Frau und jeder. Halleluja. Männer sind dafür gesalbt, gute Taten zu vollbringen, das Rechte auszuüben und zu herrschen. Frauen haben ein Mitgefühl, das das Herz der Welt berührt. Mutter Teresa hatte in ihrem Herzen ein Erbarmen für die Welt. Sie wurde von der Welt zur Wortführerin der Gnade, Güte und Liebe Gottes. Sie tat etwas Schönes für Jesus. Gott hat dich dafür gesalbt, schöne Dinge für ihn zu tun. In die großen und kleinen Straßen dieser Welt zu gehen, die Gnade und Liebe Gottes den verletzten Menschen zu bringen. Und denke darüber nach, wie du helfen kannst. Du kannst ein Lächeln schenken. Du kannst Gutes tun. Du kannst jemand, der verletzt ist, ein guter Zuhörer sein. Du kannst hinausgehen und deine Welt, deine Familie und deine Kinder mit der Güte Gottes berühren. Gott kann durch Kleinigkeiten so Großes bewirken. Denke ja nicht, dass du etwas Großes anstellen musst, um einen Unterschied zu machen. Gott hat etwas Wunderbares für dich vorbereitet, das du tun sollst. Es scheint vielleicht nicht sehr wichtig zu sein. Vielleicht scheint es niemand zu beachten. Aber Gott sieht alles, auch die kleinsten Kleinigkeiten. Gott hat dich dafür gesalbt, Gutes, Gnade und Erbarmen in die Welt zu bringen. Und sage immer Ja zu Gott, egal wie du dich gerade fühlst. Selbst wenn du dich unsicher und ängstlich fühlst. Ich kann das nicht. Was werden die Leute sagen? Ach, wo denkst du denn hin? Ich würde ja gerne, aber ich habe ja so viel zu tun. Ich kann dir ja mal meinen Terminkalender zeigen, wenn du mir das nicht glaubst. Gott erwählt auch beschäftigte Leute. Menschen, natürlich hat alles seinen Preis. Es kostet dich etwas, Ja zu Jesus zu sagen. Zeit, Kraft, Disziplin, Verantwortung. Aber Gehorsam bringt Frucht. Aber wir werden geleitet durch den Heiligen Geist, der gibt uns das alles. In Psalm 119, 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Was ist dein Wunsch? Eine schöne Massage? Eine Kreuzfahrt? Unser größter Wunsch sollte sein, das Herz unseres Vaters zu erfreuen. Wie es ist, wenn du morgens aufwachst schon. Sagen wir immer, guten Morgen, Vater, tue was, was du durch mich tun willst. Dein Wille geschehe. Was sein Herz beschäftigte, beschäftigt auch unser Herz. Und das will unser Vater auch, dass wir ihn so lieben und immer an erster Stelle setzen. Komm zurück zur ersten Liebe. Viele Jahre lang haben Gesellschaft und Traditionen Frauen in Zwängen festgehalten und sie begrenzt. Und das haben wir heute noch in vielen Kulturen. Das Volk Israel irrte 40 Jahre orientierungslos in der Wüste umher. Es war nie Gottes Absicht, sie gebunden zu halten oder sie in der Wüste umherirren zu lassen. Er wollte sie immer ins verheißene Land führen. Es ist das verheißene Land, in dem Gottes Segnung, seine Versorgung und sein Wohlstand liegen. Es gibt ein Auferstehungsleben, an dem wir nach dem Willen Jesu Anteil haben. Amen. Jesus ist willkommen, damit du Leben hast. Und zwar im Überfluss. Halleluja. Der Feind kommt nur, um zu stehlen, zu verderben und zu töten. In Jeremia 29,11 steht, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ich werde mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden. Danke, Vater. Alle Ehre sei dir. Und in unserer Verantwortung liegt es, im Namen Jesu mit Weisheit und Stärke auszurüsten zu lassen. Und dann will ich zu unserem Vater zu sagen, ich werde tun, was immer nötig ist, mit deiner Hilfe. So wie auch Jesus Mutter sagte, tut, was er sagt. Gott will zwei Geschlechter haben, aber eines Herzens. Im Herzen sollten wir immer einig sein. Was Gott in diesen letzten Tagen tut, betrifft nicht nur die Männer, es wird die Männer und Frauen betreffen. Liebe Schwester, lieber Bruder, ihr müsst anfangen, einander zu ermutigen, zu stärken. Wenn Gott anfängt, etwas zu tun, benutzt er immer das, was in deiner Hand ist. Siehe bei Moses, er gebrauchte den Stab. Man musste nicht auf der Kanzel stehen oder Missionar sein oder im öffentlichen Dienst stehen. Er wühlt unsere Herzen auf und gebraucht uns, wo wir stehen und sind. Gott segnet, was in deiner Hand ist. Amen. Lasst uns gemeinsam sagen, ich bin mächtig, wenn ich am richtigen Platz bin. Ich bin mächtig, wenn ich am richtigen Platz bin. Amen. Und in Jesus' Namen bin ich mächtig, wenn ich erkenne, was in meiner Hand ist. Und in Jesus' Namen bin ich mächtig, wenn ich erkenne, was in meiner Hand ist. Herr, zeige es mir in Jesus' Namen. Amen. Jedes Mal, liebe Geschwister, wenn wir die von Gott gegebenen Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen, erfüllen wir unsere Berufung. Paulus schrieb, jetzt gehört ihr ihm. Nur so werden wir Frucht bringen, Das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Schauen wir uns Tabea an. Es war eine schlichte, unauffällige Frau. Ihr Dienst bestand im Nähen für die Armen und für die Witwen in der Gemeinde. Die Fertigkeit mit Nadel und Faden war ihr Talent, die ihr anvertraute Gabe. Tabea hätte auch sagen können, was ist das schon im Vergleich mit anderen? Doch mit einem ragt Tabea über alle biblischen Frauen hinaus. Sie wird als einzige Jüngerin genannt. Tabea war eine Jüngerin, eine Anhängerin Jesu und das bestimmte ihr Leben. Als Jüngerin Jesu wusste Tabea, womit sie Jesus eine Freude machen konnte, nämlich mit dem Mitgefühl der Witwen. Tabea hilft durch ihr Nähen wirklich eine Not zu beseitigen. Sie lebt für andere. Für sich selbst hat Tabea wenig Wünsche. Dadurch ist sie glücklich und zufrieden. Tabea ist eine alleinstehende Frau und so wird sie auch zur geistigen und moralischen Stärke. Vereinsamte können mit ihr reden. Sie ist offenbar für die Gemeinde ein wichtiges Glied geworden. Die Männer sind zu lange im Leib Christi allein gewesen und oftmals, zugegebenerweise, ist einer der Gründe, dass die Frauen versuchten, wie Männer zu sein. Wenn jedoch Männer und Frauen sich gegenseitig bekämpfen, hat keiner den Sieg. Gott gab Männern und Frauen keine Herrschaft übereinander. Im Garten Eden schon gab Gott dem Mann und der Frau Herrschaft über alles in der Schöpfung, aber nicht über den anderen. Die Männer wurden nicht geschaffen, über die Frauen zu herrschen. Die Frauen wurden nicht geschaffen, die Männer zu ersetzen. Der Mann und die Frau sollen zusammenarbeiten. Die Frauen haben besondere Fähigkeiten und die Männer haben besondere Fähigkeiten. Sie sollten sich ergänzen. Sie sollten ein Team sein und nicht im Wettbewerb stehen. Amen. Und für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen mit Verständnis, denn sie sind die Schwächeren und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen habt, damit Gebete nicht vergeblich sind. Und in einer christlichen Ehe sind beide, Mann und Frau, Kinder Gottes und sollten sich respektieren und entsprechend miteinander umgehen. Im 1. Mose steht, da versetzte Gott der Herr die Menschen einen tiefen Schlaf, nahm seine Rippe heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist's, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und es ist wirklich toll, wie Gott, unser Vater, es macht. Er nimmt eins und macht daraus zwei und bringt dies dann als Ganzes zusammen. Männer konkurrieren oftmals untereinander, aber Frauen geben ihrem Leben und all ihren Anstrengungen einen Sinn. Gott nannte Mann und Frau zusammen Menschheit. Wenn er einen berief, berief er auch den anderen. Sie waren untrennbar miteinander verbunden. Sie sind verschiedenartig, aber dennoch eins. Wir kennen die Trinität, Gott, Vater und Heiliger Geist. Schauen wir nun unsere Ehe mal an. Da steht unter dem Wort Ehe zwei Es und in der Mitte ein H. Und was machen die zwei Es? Zwei Egoisten. Aber das H steht für den Herrn. Und der verbindet uns wieder. Gott will, dass wir vollkommen eins sind mit ihm. Er schuf uns nicht, dass Männer und Frauen getrennt voneinander leben. Gott hat uns als Einheit geschaffen. Gottes ursprünglicher Schöpfungsplan für Mann und Frau war ein gemeinsames Leben. Seite an Seite zusammen. Partner mit Gott sein, fruchtbar sein und sich zu vermehren. Sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Jesus zahlte denselben Preis für Männer und zahlt den Preis, damit Männer und Frauen frei sein können. Der Preis war das Blut Jesu, das Leben Gottes. Der Vater liebte seine Tochter sowie seinen Sohn über alles. Und auch im vierten Gebot steht, du sollst Vater und Mutter ehren. Nicht, du sollst nur den Vater ehren oder die Mutter ehren, sondern du sollst Vater und Mutter ehren. Wieder diese Gleichberechtigung. Der Mensch, der nur aus Gott geboren ist, erhält eine große Liebe zu Jesus, die vor jeder Untreue zurückschreckt. Und so ist es auch in unserer Ehe. Ich bin 47 Jahre verheiratet und sehr glücklich. Und in uns ist noch nie der Gedanke gekommen, dass einer von uns untreu sein könnte. Stimmt's?
Ja.
Wir wurden erschaffen, um in Beziehung zu leben. Beziehung bedeutet nicht, seine eigene Persönlichkeit zu verlieren. Du kannst du selber sein. Du brauchst dich nicht zu verbiegen. Schleim, Schauspielern, nur um den anderen zu gefallen. Nein, bleib stets du selbst. Gott liebt dich. Du bist einmalig. Gott möchte, dass du einzigartig bist. Und trotzdem verbinden wir uns zum Beispiel in einer Ehe mit einem Herzen, mit einem Sinn und mit einer Absicht. Und bei uns kamen in dieser Einheit, in unserer Ehe, zwei Wunder heraus. Wir haben eine Tochter und einen Sohn zusammen. Und im 1. Mose stand, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Also eine Familie zu haben, kommt von dem Auftrag, über die Erde zu herrschen. Jedes Kind ist ein Wunder. Aber ein Samen braucht Boden und der Boden ist bedingungslose Liebe. In Mose 2 sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Bruder und Schwester, wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Wir gehören zusammen und wir sollen uns gegenseitig stützen. Keiner ist mehr dann allein. Auch wenn wir noch so eine Beziehung zu Jesus aufgebaut haben, sollte es niemals eine Privatsache sein. Paulus schreibt, gemeinsam bilden wir den Leib Christi. Die Gemeinde und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Uschi macht die Technik, Martha macht den Lobgesang, ich stehe hier vorne. Wir sind alles Hilfsarbeiter Gottes und ihr seid da zum Zuhören. Jesus ist das Erste und das Letzte und er ist es der Leib, sondern das Haupt. Beide aber sind eins. Er ist das Haupt von der Gemeinde und wir sind seine Glieder. Und an unsere Taten der Freundlichkeiten ist eine mächtige Botschaft der Hoffnung gekoppelt. Und lass dich niemals entmutigen. Niemals. Als Georg Steffensen seine erste Dampflokomotive baute, zeigte er sie seine Schwester Mary. Sie schaute sie an und sagte zu ihrem Bruder, die funktioniert niemals. Er antwortete, steig doch ein, Mary. Sie sagte wieder, sie wird niemals funktionieren. Wieder forderte er sie auf, wir werden doch sehen, steig doch erst mal ein. Schließlich stieg Mary ein. Ein Pfiff ertönte, ein Puff kam, ein Rattern und dann fuhr die Maschine. Mary schrie, Georg, sie bleibt nie mehr stehen. Sie wird niemals stehen bleiben. So wird auch das Werk Jesus weiter und weiter gehen. Und das Leben, die Liebe und die Kraft Gottes werden nicht aufhören zu fließen. Wenn du die Macht der Liebe in deinem Leben entdeckst, kannst du Menschen auf eine mächtige Weise beeinflussen und Jesus näher bringen. So manche Nuss ist schon geknackt worden durch Liebe. Du bist das Salz der Erde. Die kleine Jüngerschar Jesus waren lauter einfache Menschen. Und wir sind jetzt davon die Nachkommen. Die Gemeinde sind die Nachkommen. Jesus und wir sollten jetzt Salz für die Erde sein. Wenn man das so hört, dann muss doch die Erde wie eine ungenießbare Speise sein, oder? Und wenn wir ehrlich sind, ist sie auch manchmal grausam. Die Menschen fallen immer mehr vom Glauben ab. Aber ich meine, Das meiste, was diese Welt zu bieten hat, ist geschmacklos, oder? Schauen wir uns die Filme an, schauen wir das, was alles ringsum ist. Oft sagen wir dann, wohin ist die Welt bloß geraten? Aber was bedeutet die Welt? Nichts anderes als die Menschen, die da drin leben. Wir haben Verantwortung. Die Einstellung und das Verhalten der Menschen ist geschmacklos geworden. Oft fühlt man sich allein mitten in dem Christentum, zahlenmäßig. Wir haben größere gottlose Umgebung, wenn wir rausgehen. Wir dürfen aber nichts verzagen. Denkt an die Dampflok. Es geht weiter. Du und ich, liebe Geschwister, sind berufen, die Umgebung, wo wir sind, wie eine Speise zu salzen. Salz ist ein Geschmacksverstärker. Ein Salzkörnchen ist eine Kraft, die mächtig wirksam sein kann. Habt ihr schon mal überlegt, was es bedeutet, Salz zu sein? Derjenige, der schon ein paar Mal Diät gemacht hat und kein Salz dran hatte, weiß das. Er mag das dann gar nicht. Ne? Es ist ein Opfer. Was geschieht, wenn du Salz in einer Suppe tust? Dann löst sich das auf. Das Salz, das nur im Salzfass bleibt, verliert seine Salzkraft. Das Salz erinnert mich an meine Taufe. Da hatte ich ein kleines Döschen Salz geschenkt bekommen von einer Schwester. Aber da war ich mir die Bedeutung noch nicht so bewusst, hatte es in der Hand und dachte, was soll das? Das Salz zur Zeit Jesus, das an den Ufer des Toten Meeres oder aus den kleinen Seen am Rande der syrischen Wüste gewonnen wurde, nahm wegen der stärkeren Beimischung von pflanzlichen Resten einen fahlen Geschmack an. Es durfte darum nicht lange lagern, musste aus dem Salzfass heraus und hinein in die Speisen. So gehören die lebendigen Christen, die Lebendigen, mitten in die Welt hinein. Dem Christen wird in dem Wort gesagt, dass er das, was er aus Gottes Wort empfängt, nicht nur für sich alleine konsumieren darf. Nicht gerührte feierliche Stimmung, wo man Gänsehaut bekommt. Bei der Wortverkündigung ist der Sinn vom Salz, sondern arbeiten, wuchern mit dem Anvertrauten. Das ist der Sinn vom Salz. Alles andere ist ein Salz, welches nicht salzt und ein Licht, was nicht leuchtet. In Matthäus 5,14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Wenn die Jünger das Licht der Welt sein sollten, dann muss doch die Welt ein einziger großer finsterer Raum sein. In dieser Finsternis stößt man sich leicht und verwundet sich an der Seele und am Leib. Und in dieser Finsternis und Hoffnungslosigkeit kann nur Jesus und seine von ihm hell gemachte Nachfolgerschar Licht hineinbringen. Halleluja. Sprecht mal gemeinsam. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wir können die Finsternis zum Licht machen. Wenn wir nachts rauskommen, dann sehen wir die Sterne am Himmel, weil es dunkel ist. Und so sollten wir dann auch leuchten. Es gibt ein schönes Lied im Gesandtbuch, Jesus unsere Freude. Und das Lied heißt, Christus ist das Licht der Welt. Welch ein Grund zur Freude, in unser Dunkel kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnete, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott dem Herrn. Christus, das Heil der Welt. Welch ein Grund zur Freude, weil er uns lieb hat, lieben wir auch einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Ehre sei Gott dem Herrn. Christus, der Herr der Welt. Welch ein Grund zur Freude. Von uns verraten, starb er ganz verlassen. Doch er vergab uns, und wir sind die Sein. Ehre sei Gott dem Herrn. Gebt Gott die Ehre. Hier ist ein Grund zur Freude. Freut euch am Vater. Freut euch am Sohne und freut euch an seinem Geiste. Denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott dem Herrn. Und ebenso wie sich das Salz sich auflöst im Dienst, so verzehrt sich auch das Licht im Leuchten. Zum Beispiel bei einer Kerze. Jesus sagt nicht, zeigt eure Werke, stellt euch zur Schau, sondern er meint, wie es die Aufgabe des Lichtes ist, zu leuchten, so ist es auch deine Verpflichtung, Liebe zu üben. Das Wort Jesu ist ebenso weit vom Prahlen mit dem Liebeswerk entfernt, wie von dem ängstlichen Nichtbekennen. Wir sollen also Zeugnis ablegen. Nicht zeugen wollen. Es ist ein großer Unterschied, seinen Glauben und seine Erfahrung mit Gott zur Schau zu stellen oder seinen Glauben zu bezeugen. Das ist ein großer Unterschied. Das erste ist das Wirken des frommen Ichs. Das andere ist das Wirken Gottes. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Der Jünger hat nur die Aufgabe, den Lichtstrahlen des Lichtes freien Lauf zu lassen, dem Leuchten nicht hindernd im Weg zu stehen. Wie sieht Jesus die Lichtkraft seiner Jünger? Sie durchleuchten die Welt mit ihrem Tun. Der Herr meint, wenn ihr wirklich tut, wozu ich euch gerufen habe in dieser Welt, dann werdet ihr genauso wie das Licht leuchten, Handlungen vollbringen, von denen auch der Nichtchrist fühlt, dass diese Tat Geschenke der unsichtbaren Welt sind. Und er wird somit hingelenkt werden zum Vater, dort oben im Licht, und ihn preisen. Halleluja. Zu dem Bild von dem Salz und Licht hat Jesus noch als drittes das Bild von der Stadt auf dem Berg hinzugefügt. Der Herr meint damit Folgendes: Ihr Jünger könnt in dieser Welt nicht verborgen bleiben. Ihr werdet gesehen. Man achtet auf euch. Wie man an Jerusalem nicht vorbeigehen kann, ohne auf diese Stadt, auf dem Berge Aufmerksamkeit geworden zu sein, so kann auch die Tatsache der Gemeinde Jesu auf Erden nicht einfach ignoriert werden. Sie ist eben da. Und die Welt muss sich mit ihr auseinandersetzen, ob es ihr lieb ist oder nicht. Gott plant alles. Und wo immer er uns hinstellt, sollte es unser Ziel sein, uns in vorbehaltloser Hingabe an ihn ganz für diese Arbeit einzusetzen. In Prediger 19 heißt es: Wenn schon dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. In Korinther steht 3, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland, oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Und nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun wieder darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Und niemand kann ein anderes legen. Es wird euch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut. Ob Gold, Silber oder wertvolle Steine. Ob Holz, Schilf oder Stroh. Ob es Bestand hat, dann wird es die Feuerprobe machen. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Jesus will also für seine Baupläne, er ist der Planer, er hat alles unter Kontrolle, Menschen einsetzen, die ihn leidenschaftlich lieben. Die Liebe muss so groß sein zu ihm, dass sie menschliche Beziehung weit übersteigt. Wir erinnern uns, als Jesus Petrus dreimal fragte. Er fragte nicht nach seinen Taten, er sagte nur: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Das Gleiche fragt er uns auch heute, jeden Einzelnen von uns. In unserer Zeit wird ungeheuer viel unternommen. Wenn man mal so im christlichen Sender schaut, wird viel versucht, für Gott zu arbeiten. Wenn wir uns aber die Bibelstelle genau betrachten und sie mal richtig auf die Zunge zergehen lassen, können wir nie für Gott arbeiten. Wären wir also nicht überheblich, das ist für uns eine große Gefahr. Wenn wir so denken, dass wir Großartiges tun für den Herrn, wir sind nur die Postboten. Oder würde dein Briefträger sich hinstellen und sagen, weißt du eigentlich, wer dir den Brief gebracht hat? Ohne mich hättest du nie den Brief gekriegt. Es ist doch egal, durch wessen Hand wir es bekommen. Gott ist in allem der Ursprung, nicht wir. Nicht wir, sondern Jesus ist der Baumeister und nimmt uns in seinem Dienst. Wir müssen ihm nur zur Verfügung stehen und seine Anweisungen befolgen. Er allein bestimmt, wo wir eingesetzt werden, und Jesus hat nie seinem Vater die Forderung gestellt. Wir sollen es auch nicht tun. Wachse an der Aufgabe, tue einfach das, was die Situation erfordert. Jesus hat sich nie auf Menschen verlassen. Komischerweise war er auch nie misstrauisch oder verbittert. Auch hat er nie einen Menschen aufgegeben. Wie schnell oft urteilen wir oftmals und sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Er verließ sich ganz und gar auf Gott. Er wusste, was Gott aus Liebe für die Menschen tun kann. Jesus gehorchte immer den Willen seines Vaters. Er kannte seinen Vater und er hatte ständig Gemeinschaft mit ihm. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Lass dich nicht auf fruchtlose Diskussionen ein. Sieh zu, dass du vor Gott bestehen kannst, sagt Paulus zu Timotheus. Bewähre dich vor ihm. Wie konsequent mit Gott zu gehen, kennt er. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und folgen einem Fremden nicht. Er tut nur, was Jesus sagt, was er befohlen hat. Der lebt in der Offenbarung Gottes. In der Gemeinde gehen und zur Gemeinde halten, verbindlich sein, Reich Gottes bauen, ermutigen und dienen. Wer Gott aufnimmt, nimmt auch die Geschwister auf, auch gerade die komischen. Aber wenn wir uns selbst unter die Lupe nehmen, werden wir entdecken, dass auch wir komische Seiten haben. Bei uns drehen wir das Fernglas immer um, dass wir unsere komischen Seiten verkleinert sehen. Wir sollten die Gemeinde Jesu respektieren und Respekt entgegenbringen. Und es ist egal, ob in der Gemeinde 2 oder 2000 Mitglieder sind. Jesus sagte, wer euch aufnimmt, nimmt auch mich auf. Wer einen Lehrer der Gemeinde aufnimmt, wird auch so belohnt werden. Und wer einen ganz unbedeutenden Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er sein Jünger ist. Ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Es heißt hier, wenn er mein Jünger ist, nicht Hinz und Kunz. Er muss ein Jünger Jesu sein. Dann hast du Jesus gedient. Jesus sagt, ich habe für euch gebetet. Er hat nicht für die Welt gebetet, sondern nur für seine Nachfolger, damit der Glaube nicht aufhört, und damit sie den Heiligen Geist empfangen. Von Abraham heißt es, sein Glaube und seine Tat wirkte zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Und so fand er Gottes Anerkennung. Er fand die Anerkennung, als er nichts, aber auch gar nichts mehr für sich haben wollte. Und sagte, ich will nichts, ich will nur dich. Ich will alles tun, was dir Freude macht. Und er wurde dann als Freund Gottes bezeichnet. Jakobus sagte, Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit der Welt. Gott nannte ihn Freund. Gott muss ich zu dir bekennen. Ein Freund Gottes wird man durch Treue. Schenkt Gott euer Herz. Schwankt nicht hin und her. Stellt euch nicht der Welt gleich. Gottesdienst macht dich nicht zum Heiligen. Dein Innerstes muss verändert werden. Kennt Jesus dich? Die nur im Gottesdienst sitzen, bekommen keine Anerkennung von Gott, egal wie oft sie kommen, sondern die, die das hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Hört nicht nur das Wort, sondern handelt danach im Alltag. Manchmal sieht man die Arbeit nicht. Der Diener ist unentbehrlich und wir können uns nicht nur die Rosinen herausholen. Oftmals ist es, wenn ich eine bestimmte Stelle in der Bibel lese, trifft sie genau mein Herz. Das baut dann meine Seele auf. Geht es dir nicht auch so? Hast du auch das schon erlebt? Es spricht direkt zu deinem Herzen und nicht zu deinem Verstand. Oftmals, wenn ich was lese, spricht es zu meinem Verstand. Aber mein Vater redet zu meinem Herzen. Und in dieser Gemeinde machen wir auch Bibelschule für Mann und Frau. Aber es vermittelt mit Anführungsstriche nur Wissen. Aber der Glaube kommt aus dem Herzen. Man kann so viele Psalmen und Sprüche auswendig lernen, das nutzt aber alles nichts, wenn wir keine Inspiration haben. Wie unser Pastor immer sagt, wir brauchen das Rhema-Wort. Wenn alles nur verstandesmäßig ist, können wir nichts erleben, weil wir dann Gott nicht in unsere Herzen hören. Wir brauchen, liebe Geschwister, die persönliche Offenbarung Gottes. Wir müssen die Stimme Gottes in unseren Herzen haben. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach. Wir müssen immer mit Gott zusammenarbeiten. Wir müssen immer hingeben sein. Zum Beispiel ist Rebekka. Rebekka diente, sie drängte 10 Kamele. Das ist gewiss keine Kleinigkeit. Dazu braucht man 150 bis 300 Liter Wasser. Und das muss man ja von den gelegenen Brunnen nach oben tragen. Da braucht man Kraft. Und das ist kein Kinderspiel. Und sie ist trotzdem hilfsbereit und freundlich, trotz schwerer Arbeit. Sie ist an harte Arbeit gewöhnt. Sie ist umsichtig. Sie sieht sofort, dass der Mann weit gereist ist. Und es steht ja in der Bibel, ein Glas Wasser wird belohnt. Aber sie macht noch mehr, als sie sollte. Sie war sehr praktisch. Und das sollten wir auch sein. Diener sind beliebt und sie machen sich unabkömmlich. Wenn du unseren himmlischen Vater dienst, kann er dich nicht verwerfen. Wenn du für Gott, unseren Vater, immer einsatzbereit bist, dann hat er Freude an dir. Die Treue fängt bei Kleinigkeiten an. Du bist, ob Mann oder Frau, sein Ebenbild und Gott will sich auf euch verlassen können, der zu ihm hält. Gott, unser Vater, schaut unser Herz an. In Römer 12, 2 schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voller Hingabe, an der er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig ist und vollkommen ist. Aber ich kenne doch Gottes Willen. Ich kenne doch die 10 Gebote. Jesus gab uns als oberstes Gebot die Liebe. Aber wir haben doch einen lebendigen Gott und er besitzt unerschöpfliche Tiefen und er geht auf jeden Einzelnen konkret ein. Er will von dir anders als von mir. Von jedem anderen, er will von jedem etwas anderes. Aus der inneren Erneuerung erwachsen immer neue Fragen. Immer müssen wir uns neu fragen, was jetzt und hier ist dein Wille für mich? In Deutschland ist er vielleicht anders als in Afrika. Und manchmal verstehen wir was nicht. Viele Menschen, die meinen, dass sie was Besseres sind, dass sie ein anständiges Leben führen, lehnen sich manchmal auf wie ein Frosch und brüsten sich. Sie richten und verachten, möchten nicht neben dem sitzen, der unter ihrem Niveau ist. Und sie denken oftmals, sie sind nur das hübscheste Kätzchen im Hause. Jesus, der Sohn Gottes, der angeben könnte, ist demütig. Er geht gerade zu den Verachteten in der Gesellschaft, wie in unserer Geschichte vom Zöllner. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm, und das ist doch ein Trost, dass er vor unseren Augen so Unwürdige, wie wir manchmal glauben, solche Sünder, die unmöglich sind, sogar als Apostel erwählt. Wie oft sagen wir, ach, aus dem wird nie was. Aber Gott kann verändern. Und dieser Lump, den Gott erwählt, wird sich dann nicht erheben über andere. Zum Beispiel Matthäus, denn er weiß, dass er in der Gesellschaft der größte Sünder war und dass er die größten Sünden begangen hatte. Wer solche Gnade empfängt, kann nicht stille sein und lebt dann so, dass er Gottes Ehre und Lob weiter unter die Leute bringen kann. So, Vater, im Namen Jesus, gib auch uns Gnade, dass wir bei deinem Wort bleiben und uns nimmermehr von dir abwenden. Und so möchte ich mit dem Psalm 27 von David enden. Der ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Und darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg und darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, und das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Hause bleiben, um dort Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Und im Tempel bringe ich ihnen meine Opfer mit lautem Jubel. Danke dem Herrn mit Singen und Spielen, preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarmen und antworte mir. Ich erinnere mich an deiner Weisung. Du hast gesagt, kommst zu mir. Und darum suche ich deine Nähe, Herr. Verbirg dich nicht vor mir. Jag mich nicht im Zorn von dir weg. Du hast mir doch immer geholfen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Verstoß mich nicht. Gott, du mein Retter, wenn auch der Vater und die Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Herr, zeige mir den richtigen Weg. Leite mich auf gerader Bahn, damit meine Feinde schweigen müssen. Gib mich nicht ihrer Mordgier preis. Die Zeugen, die mich belasten, Lügner sind sie, die das Recht zerstören. Doch ich weiß, ich muss nicht hinab zu den Toten. Ich darf weiterleben, um deine Güte zu sehen. Vertraue auf den Herrn. Sei stark und fasse Mut. Vertraue auf den Herrn. Und damit habt ihr genug Verdauung. Und wir wollen dann aufgehen und unser Opfer aufnehmen. Also lernen, Gott in Bezug auf den morgigen Tag zu vertrauen. Und heute ein Verantwortungsleben zu führen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Heimweg euch. Bis morgen ist das Thema Übe Barmherzigkeit und Liebe um 19 Uhr. Freue mich auf ein Wiedersehen und schönen Heimweg. Alles Gute, Gottes Segen, Gott ist mit euch. Und wir werden zum Schluss noch loben und preisen den Herrn.